Katrin Müller-Lancé.
Hallo, hier ist Holger.
Hallo.
Ich rufe an wegen Wahlberichterstattung aus Frankreich. Du bist Redakteurin in der Politikredaktion der Süddeutschen Zeitung. Du schreibst von München aus über Frankreich. Wie geht das, über ein Land zu schreiben, in dem man nicht ist?
Ich würde sagen, das geht, wenn man über ein Land schreibt, in dem man zumindest schon mal war. Also ich war viel und oft in Frankreich und war auch im vergangenen Jahr für ein Jahr für die SZ dort stationiert. Also ich kenne Frankreich und Paris und kenne auch zum Teil die Leute, über die ich berichte, mehr oder weniger persönlich. Also insofern, ja, ist das auch von München aus möglich.
Fährst du für bestimmte Berichte dann auch tatsächlich nochmal rüber?
Also wir haben ja eigentlich einen Korrespondenten, der da fest stationiert ist, der dann sozusagen alles von vor Ort abdeckt und auch alles reportagige macht. Wenn wir jetzt so große Lagen haben wie eine Präsidentschaftswahl oder sowas, dann kommen schon manchmal auch noch Leute aus München zur Verstärkung mit nach Paris.
Jetzt hatten wir keine Präsidentschaftswahl, sondern eine Parlamentswahl. Den deutschen Medien entnehme ich, der Rechtsruck in Frankreich ist verhindert worden. Gleichzeitig entnehme ich den deutschen Medien, der Rassemblement National hat mehr Stimmen bekommen als je zuvor. Wie geht das zusammen?
Das geht insofern zusammen, als es in Frankreich ja ein anderes Wahlsystem gibt als zum Beispiel in Deutschland. Also die wählen ja nach dem Mehrheitswahlrecht und da geht es eben nicht darum, wer absolut die meisten Stimmen gewinnt, sondern wer die meisten Wahlkreise gewinnt. Also es wird ja dann quasi aus jedem der 577 Wahlkreise ein Abgeordneter in die Nationalversammlung entsandt. Und diesen Wahlkreis holt dann eben nur eine Person und dann ist es egal, ob sie den mit 51% oder 99% der Stimmen gewonnen hat. Und was natürlich auch noch mit dazu geführt hat, dass jetzt diese Stimmenzahlen so unterschiedlich sind, ist, dass der Rassemblement National ja eigentlich in fast jedem Wahlkreis eine Kandidatin hatte und Linke und Macronisten ja zum Teil quasi zum gegenseitigen Nutzen auf ihre Kandidaten verzichtet haben, um den Rassemblement National auszubremsen.
Warum lese ich diese kurze Erklärung des französischen Wahlsystems nicht in jedem Text oder über jedem Text über den französischen Wahlausgang?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da müssen wir uns auch selber an die eigene Nase packen. Also ich habe auch einen Kollegen, der, nachdem er meinen Text gelesen hatte, gesagt hat, ja, vielleicht solltest du dazu schreiben, dass es ein Mehrheitswahlsystem ist. Ja, das müsste man eigentlich jedes Mal zumindest kurz erklären, weil es einfach ein total relevanter Faktor ist. Ja, bei Leuten, die halt einfach lange in Frankreich leben und von dort aus berichten, ist es wahrscheinlich so selbstverständlich, dass es dann manchmal beim begrenzten Platz untergeht, aber eigentlich
Betriebsblindheit.
Ja, wahrscheinlich. Aber du hast schon recht, das müsste man eigentlich, also das ist total, total essentiell, das muss man eigentlich erklären.
Das heißt aber dann doch, also es gab doch sehr wohl einen Rechtsruck. Weil Rassemblement National hat die meisten Stimmen, das ist doch ein Rechtsruck.
Das ist ein Rechtsruck und der Rassemblement National hat auch die meisten, hat nicht die meisten Abgeordneten in der Nationalversammlung, aber er hat so viele, wie er noch nie hatte. Also das ist auch das beste Ergebnis des Rassemblement National bei Parlamentswahlen in der Geschichte dieser Partei. Also deshalb wäre ich da auch vorsichtig zu sagen, der Rechtsruck wurde verhindert. Also es ist eben nicht so weit nach rechts gerutscht, das Land, dass der Rassemblement National eine Regierung stellt zum ersten Mal. Aber die Rechte ist, muss man eigentlich sagen, beziehungsweise die extreme Rechte, so stark wie noch nie. Aber natürlich ist es eine wichtige symbolische Wahl quasi gewesen, weil sie den Rassemblement National jetzt auf den dritten Platz geschubst hat.
Aber Symbolismus in der Überschrift, der Rechtsruck ist verhindert worden, das ist doch im Grunde eine Falschinformation seitens der deutschen Medien dann.
Ja, also wahrscheinlich. Es kommt halt drauf an, ob man sagt, also meint Rechtsruck, dass dann die rechtsextreme Partei auch an der Regierung ist, ne? Und das ist sie halt nicht. Also das Land ist, also die Regierung, muss man sehen, was am Ende dabei rauskommt, das weiß man noch nicht. Aber jedenfalls wird der Rassemblement National diese Regierung nicht stellen. Aber du hast schon recht, man muss da vorsichtig formulieren, weil wie gesagt, ich habe auch einmal falsch geschrieben, dieses Linksbündnis Nouveau Front Populaire hätte die meisten Stimmen geholt. Und das stimmt eben absolut nicht. Das war der Rassemblement National.
Die Nouveau Front Populaire hat da aber die meisten Abgeordneten geholt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Der hat quasi die höchste relative Mehrheit, wenn man so will.
Wenn wir gerade dabei sind, was ist denn eigentlich noch so tendenziell falsch oder unzureichend dargestellt worden über die französische Wahl jetzt?
Also ich finde, als ich mich so am Tag danach auf Twitter umgetan habe oder auch währenddessen noch, also einmal würde ich sagen, man muss eben vorsichtig dabei sein, jetzt ganz groß erleichtert zu sein, weil die extreme Rechte gar keine Rolle mehr spielt. Also das war so ein Spin quasi, bei dem ich sagen würde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn ich total verstehen kann, dass viele einfach sehr erleichtert waren. Und ich glaube, auch im Land sind das total viele. Und das kann man sich ja vielleicht dann auch mal einen Tag quasi diese Freude und Erleichterung gönnen. Eine andere Sache, die mir in Deutschland noch aufgefallen ist, ist die Rolle von Jean-Luc Mélenchon, also diesem Chef dieser radikal.
Der Antichrist. Also so medienvermittelt, hat sich mit diesem linken Bündnis die Hölle aufgetan. Und Mélenchon ist der Antichrist höchst selbst.
Ja, und genau diesen Spin finde ich auch ein bisschen gefährlich, ohne jetzt Jean-Luc Mélenchon freisprechen zu wollen. Ich finde auch, dass es eine hochproblematische Figur ist, die sehr viele hochproblematische Äußerungen getätigt hat gegenüber Russland, der EU. Als der Hamas-Angriff auf Israel war, da haben Leute von seiner Partei La France Insoumise also wirklich sich geweigert, rumgedruckst, da irgendwie von Terror zu sprechen. Also dieser Mann ist problematisch und Teile seiner Partei sind es auf jeden Fall auch. Trotzdem muss man sagen, dieses Linksbündnis, das da jetzt eben die meisten Wahlkreise gewonnen hat, ist nicht Jean-Luc Mélenchon. Also das ist ein Zusammenschluss aus dem Parti Socialiste. Also die Sozialisten sind in Frankreich ja so ein bisschen die Sozialdemokraten. Da sind die Kommunisten dabei, die lustigerweise eigentlich auch moderater sind als diese radikal linke La France Insoumise, die aber trotzdem vom französischen Staatsrat, der diese Kategorisierung übernimmt, nicht als linksextrem eingestuft wird. Also deshalb sind wir inzwischen auch vorsichtig mit der Formulierung. Also wir sagen jetzt radikal links oder sehr links. Ja, aber also ich finde, das wurde dann schnell irgendwie so ein bisschen dargestellt, als sei jetzt Mélenchon der neue Premierminister, und das ist wirklich überhaupt nicht ausgemacht. Selbst eben in diesem Linksbündnis gibt es sehr gewichtige Figuren, die das auf jeden Fall verhindern wollen. Und also ich würde sagen, man darf jetzt auch nicht sagen, jetzt ist Frankreich an Jean-Luc Mélenchon gegangen.
Und trotzdem, insbesondere bei Konservativen, bei rechten Kommentatoren, Kommentatorinnen, habe ich das Gefühl zu lesen, dass jetzt das totale Drama über Europa hereinbricht. Die EU ist in Gefahr, das deutsch-französische Verhältnis ist in Gefahr, die Märkte sind in Gefahr, was weiß ich, was noch alles ist in Gefahr. Ist das so? Ist das alles so schlimm?
Es ist nicht so schlimm, wie wenn der Rassemblement National die Regierung gestellt hätte. Trotzdem hat natürlich Macron jetzt nicht wirklich zu einer Klärung der Verhältnisse geführt durch diese vorgezogene Neuwahl. Also das Parlament besteht jetzt aus drei großen Blöcken, die sich gegenseitig blockieren können. Es ist noch längst nicht klar, wer Premierminister werden könnte, wer die Regierung stellen könnte. Also Macron hat gestern Abend einen Brief geschrieben in Regionalzeitungen an die Bevölkerung, in dem er gesagt hat, man müsste jetzt ein breites Bündnis schmieden, also ohne die radikal linke La France Insoumise, aber quasi sonst von links eben bis zu den konservativen Republikanern. Aber das ist schon eine Frage, also wie stabil wird diese Regierung sein, wenn sie denn dann irgendwann kommt? Und natürlich, also wenn das Land sich jetzt ein Jahr lang blockiert, in einem Jahr könnte Macron theoretisch wieder Neuwahlen ausrufen, dann ist das natürlich schwierig, mit diesem Land einfach zu kalkulieren dann auch in der internationalen Politik.
Du sagst, der Staatsrat ordnet die Parteien so links-rechts ein. Der ist sowas wie oberstes Verwaltungsgericht und Regierungsberatung gleichzeitig. Wenn du selbst so Einordnungen machst, so linksextrem, rechtsextrem, radikal, wie entscheidest du, wie du sie bezeichnest?
Also es gibt, der Staatsrat, das war quasi so eine Art Urteil, die er gesprochen hat, bei der es eben darum ging, wie kann man den Rassemblement National bezeichnen. Ich glaube, da hatte sich der Rassemblement National gewehrt, weil man ihn als rechtsextrem bezeichnet hat. Und dann hat eben dieser Staatsrat gesagt, nein, den Rassemblement National darf man als rechtsextrem bezeichnen, der erfüllt quasi diese Kriterien. Und bei La France Insoumise kann man aber, das gehört zum Spektrum der Linken und nicht der Linksextremen. Also wir formulieren manchmal so ein bisschen in Anlehnung an das französische extrême droite oder extrême gauche als extrem rechts und extrem links. Aber das ist eigentlich auch eine Frage, die man wirklich in den Redaktionen ausdiskutieren müsste, weil ich denke halt bei Rechtsextremen irgendwie immer an Springerstiefel und Glatzköpfe. Und natürlich ist der Rassemblement National ist nicht mehr die Partei, die er war unter dem Vater von Marine Le Pen, unter Jean-Marie Le Pen, als er auch noch Front National hieß. Also Marine Le Pen hat schon versucht, da andere Leute mit reinzubringen. Nach außen hin gibt sie sich wesentlich moderater, aber dieses Wahlprogramm liest sich schon trotzdem noch sehr extrem. Und auch jetzt bei diesen Wahlen waren da zum Teil Kandidatinnen und Kandidaten im Fernsehen, die wirklich unsägliche Sprüche von sich gegeben haben, die gesagt haben, sie seien ja keine Rassisten, weil sie seien neulich in einem Motorradgottesdienst mit einem schwarzen Pfarrer gewesen und den hätten sie ja auch nicht umgefahren. Oder es gab Fotos mit SS-Mützen etc. Also da sind schon unsägliche Personen mit drin, aber Marine Le Pen hat halt versucht, jetzt so diese erste Riege an Köpfen irgendwie einigermaßen sauber zu halten. Die können schon alle sprechen und leisten sich dann selten und wenn dann nur quasi bewusst kalkulierte Aussetzer.
Unser Thema ist ja eigentlich Auslandsberichterstattung. Meine These seit vielen Jahren ist, dass unsere deutsche Auslandsberichterstattung kaputt ist, weil unterausgestattet. Damit meine ich aber immer hauptsächlich die von außerhalb Europas. Wie findest du die deutsche Frankreich-Berichterstattung? Ist die ausreichend?
Wahrscheinlich würdest du, wenn du eine Journalistin, einen Journalisten mit Affinität zu einem bestimmten Land fragst, ob die Auslandsberichterstattung irgendwie ausreichend ist, würde dann...
Willst du mehr Geld für die Frankreich-Berichterstattung?
Würde ich immer sagen, man müsste viel mehr über Frankreich berichten. Dann würde mein Kollege in Italien wahrscheinlich sagen, wir müssen viel mehr über Italien berichten. Das sehen wir ja morgens, wenn wir in unseren Kanal quasi die Angebote dann schicken an die Planerinnen und Planer, dass dann die Korrespondentinnen und Korrespondenten gar nicht verstehen können, wie könnt ihr dieses Thema heute nicht mitnehmen? Es ist hier so relevant. Also ja, andererseits muss man natürlich schon sagen, Frankreich ist ein Nachbarland. Das ist irgendwie höchst relevant auch für Deutschland, was dort passiert. Und einfach, also wie wir ja schon bei diesem Beispiel Mehrheitswahlrecht gesehen haben, es gibt einfach zum Teil grundsätzlich andere Bedingungen, Regeln in diesem politischen System, die uns hier zum Teil gar nicht bewusst sind. Ne? Also das zeigt schon, finde ich, das ist auf jeden Fall ein relevantes Land, über das man viel berichten und erklären muss.
Das würde der Kollege aus Italien genau so formulieren.
Ja.
du machst Frankreich. Welche Themen fehlen dir in der deutschen Frankreich-Berichterstattung?
Also, ich glaube, wir konzentrieren uns natürlich sehr oft auf das, was politisch in Paris stattfindet. Das ist ein zentralisiertes Land, in dem natürlich auch Paris total wichtig ist. Aber klar, wenn ein Medium eine Korrespondentin, einen Korrespondenten hat in Frankreich, dann schicken die in der Regel nach Paris, was auch okay ist, weil die sollen ja auch im Élysée-Palast sitzen und die Pressekonferenzen mitmachen. Aber ich glaube schon, dass es in Frankreich auch wichtig wäre, gerade in andere Regionen des Landes zu gucken, also dahin, was im Norden passiert, der ja schon wirklich lange sehr, sehr viel Rassemblement National wählt, den eigentlich Marine Le Pen so ein bisschen quasi unter ihre Fittiche genommen hat. Ne? Also sie ist dann da irgendwann hingegangen und hat diese einsamen Seelen aufgesammelt. Es ist hochrelevant, was im Süden passiert, an der Grenze zu Italien, wo viele Migrantinnen und Migranten ankommen, die Banlieues in Marseille. Also es gibt schon sehr viele andere Regionen auch in Frankreich, die einfach zentral sind, um zu verstehen, was in diesem Land passiert. Und da würde ich sagen, ist vielleicht so einer meiner Hauptvorwürfe an uns, und da nehme ich mich auch selber mit ein, dass wir ein bisschen zu viel auf Paris gucken.
Aber kannst du mit nur einem Corrie in Frankreich und wenn du dann gelegentlich mal dahin fährst, lässt sich das überhaupt darstellen? Da brauchst du doch mindestens 5 Leute, die da ständig unterwegs
sind.
Ja,
das stimmt schon. Oder das Problem ist, dann machst du eine Dienstreise nach Marseille und dann explodiert auf einmal irgendwas in Paris und dann musst du eigentlich wieder zurück sein. Ne? Also das stimmt natürlich, ja. Also in einer idealen Welt hätten wir einfach viel mehr Korrespondentinnen und Korrespondenten dort.
Wie ist denn das eigentlich andersrum? Also wie viel oder wie wenig liest und hört man in Frankreich über Deutschland?
Also ich würde schon sagen, dass vielleicht gucken wir insgesamt in Deutschland ein bisschen mehr auf Frankreich als die Franzosen auf uns. Die gucken, würde ich schon sagen, auf ein bisschen mehr Teile der Welt, aber sonst auch außerhalb von Europa. Aber ja, und man ist natürlich auch schnell in den Klischees. Ne? Die Deutschen sind immer die, das merkte man, als in den vergangenen 1-2 Jahren es so krass knirschte irgendwie im deutsch-französischen Verhältnis. Dann waren natürlich schon in der Berichterstattung auch waren die Deutschen immer die irgendwie streng auf den Regeln pochen wollen, die das Geld zusammenhalten wollen, die sich irgendwie nicht mehr für das deutsch-französische Verhältnis interessieren. Natürlich Olaf Scholz, wenn er Macron zum Fischbrötchen essen einlädt, dann transportiert das auch irgendwie ganz viele ganz viele Vorurteile und die
sind auch keine Austern gewesen.
Genau, andererseits lädt Macron ihn dann in sein Lieblingsrestaurant, in seine Brasserie La Coupole mit irgendwie Champagner und sonst was ein. Ne? Also so man ist da natürlich auch schnell in den Klischees, aber auch das gilt für beide Länder. Also wie oft man jetzt irgendwie in Frankreich, in Deutschland diesen Satz gelesen hat, Frankreich sei ein Land mit so und so viel Käsesorten und das könne man ja nicht regieren. ja.
Oh Gott.
Also wenngleich der Vergleich ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber es sind halt trotzdem so Sachen, die immer wieder rausgezogen werden, ne? Ja.
Also letztendlich sind es Klischeebilder, die uns immer wieder vermittelt werden, hüben wie drüben. Wie würden wir die aufbrechen? Mit mehr Corris im jeweiligen Land?
Ja, und vielleicht auch manchmal dann in der Planung einer größeren Bereitschaft auch mal Klischees zu brechen, ne? Weil natürlich dann auch, es ist ja dann auch oft, wenn man guckt, was interessiert die Leute, wenn man dann in Paris ist, natürlich ist das irgendwie, ach, der Eiffelturm rostet, das interessiert uns, oder die irgendwas zu Käse oder Wein oder Champagner, ne? Also solche Themen verkaufen sich dann auch einfach leichter, beziehungsweise kann man leichter in der Planung unterbringen, als wenn man vielleicht sagt, ich möchte jetzt eine feine Sozialanalyse über die Marseiller Vorstädte machen. Wobei Vorstädte auch schon fast wieder so ein, also es ist kein Klischee, aber es ist auch schon wieder so ein Thema, was gut läuft. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte was über die französische, den Niedergang der französischen Landwirtschaft machen oder sowas.
Was ich am Rande auch bemerkenswert fand, in Frankreich rappelt es ja auch in der Medienlandschaft. Da gibt es diesen Medienmogul Vincent Bolloré. Der hat die Medien, die er kontrolliert, mehr oder weniger offen dazu benutzt, der extremen Rechten irgendwie Vorsprung zu verschaffen. Hat der jetzt eigentlich gewonnen oder hat der verloren?
Da würde ich mich jetzt noch nicht festlegen wollen, aber also er ist auf jeden Fall einer der Faktoren, der, glaube ich, diesen Rechtsruck, ob es jetzt einer war oder nicht, oder zumindest den Aufstieg des Rassemblement National sehr begünstigt hat, weil einfach diese ganzen Leute ständig bei ihm in den Fernsehtalkshows sitzen, also auf seinen Sendern. Er hat ja CNews gekauft und groß gemacht, diesen Nachrichtensender, den viele mit Fox News in den USA vergleichen. Er hat den Radiosender Europe 1 gekauft. Er hatte zwischenzeitlich mal die Paris Match gekauft. Ich glaube, die hat er inzwischen wieder verkauft. Er hat das Journal du Dimanche gekauft, eigentlich eine seriöse Sonntagszeitung, hat da jetzt einen Chefredakteur hingesetzt, der irgendwie super, super rechts ist, gegen den dann auch die Redaktion gestreikt hat, dann sind aber halt die Leute gegangen, die gestreikt haben und nicht der Chefredakteur. Also er hat da sehr viel eingekauft, er hat diese Medienlandschaft wirklich umgekrempelt und natürlich, wenn man dann den ganzen Tag diese Sender guckt und das Gefühl hat, Frankreich ist im Bürgerkrieg, es gibt nur Kriminalität, Migration, eingewandert, die andere Leute abstechen. Also wenn man das den ganzen Tag hört und dann halt die entsprechenden Leute aus dem rechten Spektrum da sitzen hat, die dann sagen, ja, mit uns wird das alles besser, natürlich beeinflusst das. Ja, also wenn man das den ganzen Tag sieht, dann denkt man, Frankreich ist so.
Hätte der Rassemblement National gewonnen, also hätte er versucht, zumindest behaupten sie das immer, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu privatisieren. Keiner weiß, wie das aussehen würde am Ende, aber klar ist ja, was damit gemeint ist, nämlich, dass sie eigentlich den unabhängigen, regierungskritischen Journalismus irgendwie schwächen wollen. Denkst du, die Wahl wäre genauso ausgegangen, wenn es in Frankreich keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr gegeben hätte?
Also ich meine, wenn man natürlich das Phänomen CNews dann auf quasi alle Sender übertragen würde, beziehungsweise also angenommen, es gäbe nur CNews und Konsorten als Medienquelle, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass diese Wahl anders ausgegangen wäre. Ja klar, weil die Leute einfach ganz andere Sachen gesehen hätten. Und ich meine, eine der großen Stärken, glaube ich, schon auch von Marine Le Pen ist einfach, dass sie, also ja inzwischen aber auch in den etablierten Medien überall stattfindet. Natürlich, man kann sie auch schwerlich nicht stattfinden lassen, weil sie einfach eine der zentralen Figuren ist und ja entsprechend jetzt auch mit genug Leuten im Parlament vertreten ist. Sie ist ja selber auch Abgeordnete. Aber es ist einfach, je öfter die Leute sie sehen, sie äußert sich zu allem, irgendwann verliert sie natürlich ihre oder wirkt sie harmloser, weil sie einfach immer da ist. Sie ist ja inzwischen auch länger in dieser politischen Landschaft tätig als viele andere Politikerinnen und Politiker. Ne? Also die kennt man einfach inzwischen, die äußert sich zu allem, die leistet sich wenige Aussetzer. Ja, genau. Das ist genau diese Entteufelung, die sie immer vorantreiben will.
Katrin Müller-Lancé, vielen Dank.
Danke, tschüss.
Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.